SWR 2 Forum.
Alles nur Theater, wie aus dem Untertan der Bürger wurde. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Im 19. Jahrhundert erobert eine neue Spezies die Bühne, der Bürger. Er wird die von Adel und Kirche geprägte Ständegesellschaft hinter sich lassen. Wer er ist und was man von ihm erwartet, das ist noch nicht ganz klar. Der Bürger sucht seine Rolle und findet Hilfestellung beim Theater. Fast wie ein Schauspieler lernt er, sich selbst in Szene zu setzen. Was damals begann, setzt sich heute fort in Mode, Medien und Internet. Sind wir am Ende nur Schauspieler unserer selbst? Wo endet das Rollenspiel? Und wann sind wir endlich so, wie wir eigentlich sein wollen? Dazu diskutieren Professor Jochen Hörisch, er ist Medienwissenschaftler in Mannheim, Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin von der Universität München und Professor Matthias Wienzen, Kunsthistoriker und Leiter des Museums für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts in Baden-Baden. Herr Wienzen, Sie haben in Ihrer Funktion als Museumsdirektor gewissermaßen den Impuls für unsere heutige Diskussion gesetzt. Grob, sehr grob verkürzt lautet die Idee, die auch Ihrer gerade laufenden Ausstellung zugrunde liegt: Der Bürger des 19. Jahrhunderts weiß mit der frisch erworbenen Freiheit wenig anzufangen, also nähert er sich ihr spielerisch bzw. schauspielernd. Warum das ganze Theater?
Weil der Bürger in Not ist. Also er hat drum gekämpft, sich vom Adel zu emanzipieren. Jetzt ist es geschehen. Jetzt kann der Bürger ganz authentisch, individuell er selbst sein. Und genau in der Sekunde ist er gezwungen, zum Darsteller seiner selbst zu werden. Denn es gibt ja ganz viele andere Bürger, die jetzt auch in den Ingenieurwissenschaften, in der Verwaltung, auf den entstehenden Universitäten ihre Leistung bringen. Aber das reicht nicht. Du musst es nicht nur schaffen, sondern du musst auch dafür sorgen, dass die anderen das bemerken. Und insofern ist der aus der Ständegesellschaft entlassene Bürger direkt dazu gezwungen, zum Darsteller seiner selbst zu werden. Das Verrückte ist, dass das unheimlich lange dauert, bis die Bürger mal auf die Idee kommen, wirklich die Schauspieler als gutes Modell zu verstehen. Also das tun sie implizit sowieso, aber bis sie das zugeben, das dauert dann noch eine Zeit lang.
Herr Hörisch, ist der Bürger, das Bürgertum, die bürgerliche Gesellschaft ein Fall für den Theaterkritiker? Haben Historiker, Philosophen oder Literaturwissenschaftler das Theatralische dieses Typus etwa übersehen?
Nein, das ist ja eines der allergrößten Lieblingsthema da in der Germanistik, in der Literaturwissenschaft überhaupt. Wir sind ja sehr stolz drauf, als Literatur- und Medienwissenschaftler feststellen zu können, dass die Soziologen eine Hilfswissenschaft bedienen, der Literatur- und Kulturwissenschaft. Warum? Weil der zentrale Begriff der Rolle und des Rollenspiels sehr ersichtlich aus der Theaterwelt kommt. Eine Rolle spielen heißt ja auch, ich könnte eine andere Rolle spielen. Und der soziologische Rollenbegriff spielt ja genau mit dieser Freiheitsmöglichkeit. Ich bin jetzt ein Diskutant, der unter regulierten Ritualen, aktualisierten Bedingungen im SWR-Forum Kulturauftritt. Danach treffe ich meine liebe Frau und wir gehen vielleicht noch schwimmen, wenn das Wetter es zulässt. Da spiele ich eine ganz, ganz andere Rolle. Und diese Grundeinsicht, dass wir ein großes Rollenspektrum haben, das ist ja eine, die wirklich sehr, sehr weit reicht. Und da ist der Bürger einfach stolz drauf. Er weiß, genau das kann der Adlige nicht. Der Adlige hat, wenn er ein richtiger Adliger ist, nicht die Option, ein Bäcker oder ein Schreiner zu werden. Er kann auch nicht Studienrat werden oder ein Arzt oder Pharmazeut. Er muss die Rolle, die ihm vorgeschrieben ist, wahrnehmen und kann nicht für Rollen optieren. Auch der Klerus kann das nicht. Er ist einfach jetzt ein ganz besonderer Stand und dadurch in seinen Freiheiten eingeschränkt. Und diesen Freiheitsbegriff, ich habe viele Optionen offen, aus der Theaterwelt in die reale soziale Welt reinzukopieren, das ist, denke ich, die Urszene des Bürgertums und seines Selbstbewusstseins.
Frau Finken, tatsächlich gibt es ja zahllose Beschreibungen und Erklärungen, die den gesellschaftlichen Wandel verständlich machen, allen voran ökonomische Theorien, die die Industrialisierung in den Mittelpunkt dieser Entwicklung stellen. Aber Herr Wienzen meint ja nun, der eigentliche Kick, und das meint auch Herr Hörisch, der käme vielleicht vom Stadttheater, von den Schauspielern dort nebenan, in dem sich der Bürger abschauen konnte, wie man sich in Szene setzt. Ist das so?
Also ich bin ja da etwas skeptisch und ich möchte mal daran erinnern, dass das Bürgertum nicht im Zeichen des Theaters und der Repräsentation, sondern im Zeichen der Intimität, der Authentizität und vor allen Dingen der Privatheit an die Macht gekommen ist, die er nämlich dem Fakenadel und dem ewigen Bühnenspiel entgegengestellt hat. Furtier hat es mal wunderbar gefasst, der hat gesagt: Der König hat keine Privatsphäre, der Bürger hingegen hat primär und vor allen Dingen eine Privatsphäre. Und was den Bürger zum Bürger macht, ist eben diese Privatsphäre, in der er eben nicht repräsentieren, nicht auf der Bühne stehen, sich nicht inszenieren muss und das privilegierte Medium der Bürgerlichkeit, sagen wir mal so, jedenfalls im 18. Jahrhundert, und das ist auch lustig, wie das mit dem Paradox des Schauspielers denn kommt, aber das privilegierte Medium der Bürgerlichkeit ist natürlich ein Medium der Innerlichkeit. Das ist der Roman, in dem eine Öffentlichkeit der Herzen, der Authentizität, der Innerlichkeit, des Einfühlens geschaffen wird gegen den rollenspielenden, verführenden, faken, glamourösen Adel.
Also dann ist das sich in Szene setzen gar nicht so entscheidend. Und dennoch gibt es ja jede Menge Moden, Mobiliar, Marotten, die den Bürger ausmachen. Wozu braucht er die denn eigentlich, wenn er eigentlich nur authentisch sein will und ein bisschen privat?
Naja, das ist eben nicht so einfach. Und natürlich ist es auch ein Paradox, ja. Aber ich denke, man muss überlegen, dass die Authentizität und das Selbstsein gegen den Adel und dessen Repräsentation, gegen den Klerus und dessen Repräsentation auf der Bühne der Welt gestellt war als Rückzug in eine authentische Innerlichkeit und eben in eine Privatsphäre.
Ich denke auch, dass es ein konflikthafter Prozess ist. Also der Bürger betritt die Bühne eigentlich aus Not. Es ist nicht so, dass es eine gewählte Bühne ist. Gewählt, und da stimme ich mit Ihnen sehr überein, ist ja erstmal diese erkämpfte Individualität, Authentizität. Und es ist ja eine böse historische Pointe, dass der Bürger, also die Hoftheater werden Stadttheater, die Inhalte verbürgern sich auf der Bühne, aber auch institutionell. Und im Grunde genommen ist der Parallelprozess, und zwar sehr unfreiwillig zunächst, das Bürgertum theatralisiert sich. Ich würde nicht sagen, dass es von Anfang an ein freiwilliger Prozess ist. Und der ist ja auch im Verlauf, wie soll man sagen, der Selbstideale konflikthaft. Also Ausgang des 18. Jahrhunderts zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt Johann Gottlieb Fichte sozusagen eine Betriebsanleitung für das bürgerliche Ich, nämlich das absolute Ich ist, indem es sich setzt und setzt sich, indem es ist. Das ist natürlich ein philosophischer Ich-Begriff. Trotzdem wird er natürlich von vielen Bildungsbürgern und Besitzbürgern so verstanden, dass der Bildungsbürger eben jetzt wirklich nur noch auf sich hört. Der hört nur noch auf sich, der muss jetzt nicht mehr auf Adlige oder Stände gesellschaftlich über ihm Stehende hören. Der hört nur noch auf sich, und der Besitzbürger, der kann die Illusion aufbauen, vor allen Dingen besitzt er sich selber. Und das geht dann ein paar Jahrzehnte, und irgendwann kommt dann Sigmund Freud und sagt, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Also das ist ja sehr, sehr konflikthaft. Und erst in den 1950er Jahren kommt ja, wie schon angesprochen wurde, die Soziologie, Irving Goffman, wir alle spielen Theater. Da wird das ja erst als eine positive Metapher sozusagen umarmt. Das dauert ja lange. Die kapieren im frühen 19. Jahrhundert nicht, dass diese banale Bühnenkompetenz des Schauspielers, die müssen das einfach auf der Bühne können, ich und ein anderer zugleich sein, sonst ist die Rolle langweilig gespielt, dass das ihrer eigenen Entkrampfung auch helfen könnte von Anfang an. Aber man redet dann von heute und weiß alles besser. Also.
Aber lieber Herr Winzen, da mache ich jetzt das, was Philologen immer gerne machen und was sie so nervig macht, nämlich die Lust auszuleben, alles vorzudatieren. Nicht, dass der Bürger ein Rollenspieler sein kann, weiß man natürlich ab 1600 mit Shakespeare, the world is stage and all. All men are players, they have their exits and their entrances und so weiter. Nicht? Also das ist ja eine Geschichte, und nun ist England einfach Deutschland voraus. Problem ist ja, dass auch Hamlet dann eben sehr genau vor der Frage steht. Er hat in Wittenberg seine Studienkontakte und dergleichen mehr. Ist also mit all dem versehen, was man an aufgeklärtem Wissen haben kann, wie es um seine Authentizität steht. Und ich denke, das ist die eigentümliche Erfahrung, auch an Sie gerichtet, liebe Frau Finken. Die Authentizität selbst wird sozusagen eine gespielte Option.
Absolut.
Man merkt, dass man nicht sagen kann, da ist die Authentizität versus das Rollenspiel, sondern es ist authentisch, eine Rolle spielen zu können.
Ja, aber das ist ja eben das absolute Scheitern des Bürgertums.
Na, das Scheitern, aber natürlich auch der Reiz, den es hat.
Ja, der Reiz, aber ich würde sagen, erstmal das groteske Scheitern. Ja, da rennt der Bürger wirklich voll gegen die Wand. Das, womit er den Adel schlagen wollte, das, in welchem Namen er sich da etabliert, das, wofür er gekämpft hat. Das ist einfach nichts als eine Rolle.
Ja, ja. Aber mache ich jetzt eine Spreizung auf in den Argumenten.
Und das ist einfach eine Katastrophe für das Bürgertum.
Sowohl gegen Sie, liebe Frau Finken, als auch gegen Herrn Winzel. Der Bürger ist natürlich auf Anerkennung angewiesen. Der Adlige ist immer schon gerechtfertigt und anerkannt. Unabhängig davon, genau, welche Konfession er hat, ist er ein guter Protestant. Simul justus et peccator, ich bin adelig, also muss ich mir nichts mehr beweisen. Und der Welt schon gar nicht. Ich bin immer schon gerechtfertigt. Das macht ja den unglaublichen Charme des Adels aus, dem etwa Adorno voll und ganz verfallen ist. Für den Adeligen spricht, dass er kein Bürger ist, sagt Adorno mal sehr suffisant. Und das, finde ich, ist eine große Sache. Der Bürger, da würde ich Ihnen widersprechen, Herr Winzen. Du bist nicht authentisch jemand, der in sich ruht, mit Fichte argumentiert, sondern er macht die Erfahrung, dass er in seinem in sich ruhen auf die Anerkennung von anderen angewiesen ist. Mhm. Er will Zustimmung haben und muss die haben. Darauf ist der Adelige nicht angewiesen. Der Klerus letztlich auch nicht. Der liebe Gott ist nicht davon abhängig, ob wir ihm applaudieren oder nicht. Er ist uns in jeder Art und Weise überlegen. Der Kampf um Anerkennung ist genau das, was den Bürger ausmacht. Und er braucht entweder Reputation, mit allen möglichen Soziologen zu argumentieren, oder er braucht die Anerkennung, dass die Waren, die er produziert, wenn er Besitzbürger ist, an den Mann und an die Frau geraten.
Aber was ist denn nun eigentlich dieses Authentische, das da plötzlich auftritt, nicht? Was ist das, was den Bürger anders macht als die anderen? Also in den Jahrhunderten vor dem 19. Jahrhundert gab es ja wenig Wahlmöglichkeiten, haben Sie schon erklärt, für das eigene Ego. Man war, was man war, Adel, Klerus, dritter Stand, man war Herzog oder Graf, Bischof oder Mönch, Bauer oder Handwerker. Und auf einmal muss man authentisch sein. Gibt es dafür eine Bedienungsanleitung? Wie werde ich jetzt authentisch? Ich bin jetzt Bürger, ich möchte gerne authentisch sein. So, jetzt lege ich los. Wie geht das?
Die gibt es sehr viel später mit Watzlawick. Sei spontan, sei authentisch.
Aber wir sind ja noch im 19. Jahrhundert.
Nein, aber die gibt es natürlich im Briefroman. Im Briefroman fließt mein Herz direkt in die Feder. Es steht nichts, also ich rede jetzt immer von ideologischen Ansprüchen, ja, aber das war eben der ideologische Anspruch des Bürgertums. Es steht kein Stand, es steht keine Verkleidung, es steht kein Spiel dazwischen, ja, sondern mein Herz fließt in die Feder und über den Text in das Herz des Adressaten, und es entsteht darin eine intim, authentische, unverkleidete, nackte, wenn man so will, Seelenschrift, die das Medium der Schrift auslöscht und mit dem anderen kommuniziert. Ich meine, das war sozusagen das, was, denken Sie an Richardson, ja, was der bürgerliche Roman gegen die Rhetorik und die Verführung, gegen das ganze Verführungsspiel, das Spiel eben, das Rollenspiel des Adels setzt.
Ja, aber doch immer mit der gespenstischen Begleiterfahrung, dass man auch die Tinte nicht halten kann. Man kann die Träne und die Sentimentalität nicht halten, aber auch die Tinte nicht halten. Man kann so schreiben wie Richardson und dann kommt eine Sentimentalität bei raus. Aber genau das ist das authentische Anti-Authentizitätsprogramm. Ich könnte auch anders schreiben. Keiner macht wahrscheinlich, gerade für den deutschen Sprachraum ist das entscheidend, diese Erfahrung so authentisch in Anführungszeichen wie Wilhelm Meister. Dem ist ja das Rollenbild vorgegeben, du musst Kaufmann werden, denn dein Vater ist Kaufmann geworden. Und dann hat er ja die wunderbare Erfahrung, dass Gott sei Dank, er freut sich drüber, sein Vater früh stirbt, er erbt eine Menge Knete und treibt damit Hallotria. Viel unseriöser kann man eigentlich nicht sein, als dann eine Theaterkompanie aufzubauen. Genau das macht er aber. Und Wilhelm Meister hat dann ja auf eine spielerisch frivole Art und Weise, häufig in Allianz mit klugen, schönen Frauen, Philine, Aurelie, Therese, wie sie alle heißen mögen, die Erfahrung wirklich gemacht, was er so durchdeklinieren kann. Und ihm geht es ja in seiner Authentizitätssuche, die natürlich ganz genau weiß, wie künstlich diese Authentizität ist und dass sie ein Sozialprogramm ist neben anderen, ja doch so, dass er nachher die Optionsmöglichkeiten einigermaßen klar hat. Ich habe mich für das Theater entschieden und mache die paradoxe Erfahrung, dass der Adel mich dafür bezahlt. Ich will das Geld ausgeben, es kommt zurück. Ich will nicht heiraten, aber am Ende heiratet er denn doch. Also er ist in lauter Paradoxie-Erfahrungen verstrickt. Aber das Tolle ist, dass der Bürger, denke ich, diese Paradoxien sehr souverän managen kann. Er weiß, dass das Leben unterhalb des Niveaus von Paradoxie-Erfahrungen nicht zu haben ist. Und auch das unterscheidet ihn vom Klerus und vom Adligen. Die müssen einigermaßen konsistent und kohärent sein. Und der Bürger weiß, ich könnte Bildungsbürger sein, ich könnte Besitzbürger sein, ich kann verschwenden, ich kann akkumulieren.
Sie sehen schon, der Bürger hat die Qual der Wahl. Also ich merke, dass ich nicht so ein Bürgerfan bin wie Sie. Ja? Und ich würde
das SWR2-Forum. Alles nur Theater.
Beamter, ja.
Alles nur Theater. Wie aus dem Untertan der Bürger wurde, dazu diskutieren im Forum Jochen Hörisch, Barbara Finken und Matthias Winzel.
Ja, ich würde gerne nochmal einen Gedanken schlichtweg wiederholen. Also das Hoftheater wird Stadttheater und das Bürgertum, Das kann man einfach beobachten, theatralisiert sich sozusagen in selben Jahrzehnten. Herr Hörisch, ich würde Ihnen gerne widersprechen in der Hinsicht, dass die gedanklichen Vorzeichnungen, wie der Bürger sich als mindestens zweiblättriges Wesen verstehen kann, dass er nämlich zu jeder Zeit Regisseur und Schauspieler seiner selbst sein soll in verschiedensten Situationen. Und es stimmt auch alles, was Sie sagen, dass es natürlich eine soziologische Metaphorik ist, die vom Theater geklaut ist und so weiter und so weiter. Trotzdem, übrigens auch in Briefen, das ist ein sehr gedankenvolles, sehr komplexes und paradoxiefähiges, also sehr positiv gesagt, Programm, was aber tatsächlich sich in der Literatur abspielt. Tatsache ist schon, dass Heinrich von Kleist, den nehme ich jetzt mal als Bürger wider Willen, verarmter Adliger, aber er muss sich in bürgerlichen Verhältnissen durchschlagen, bevor er Künstler wird, bevor er sozusagen mit den Paradoxien arbeitet, beklagt er sich, die Notwendigkeit, eine Rolle zu spielen und ein innerer Widerwillen dagegen mache mir jede Gesellschaft lästig und froh kann ich nur in meiner eigenen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Das heißt, der lehnt das ab, wie viele realhistorisch in der Zeit sozusagen Rollen, die nicht in diesem naiven Sinn authentisch sind, zu spielen. Und erst wirklich tatsächlich durch dieses Gewitter, dass er sozusagen Künstler wird, kommt er dazu, dass praktisch alle seine Hauptfiguren, Michael Kolas, Penthesilea, Prinz von Homburg, also viele von Kleists literarischen Figuren zeigen sich ja zutiefst ambivalent, wenn es darum geht, wer sie eigentlich wirklich selber sind. Das heißt, die Kunst bearbeitet das. Also meine These wäre, die Bürger hätten besser mal frühzeitig drauf geguckt, was literarisch schon da ist, was die Schauspieler auf der Bühne sozusagen banalerweise können müssen, ich und ein anderer zugleich, sonst funktioniert das mit der Bühnenpräsenz nicht. Ob das in der Realexistenz des Bürgers in der Konkurrenz mit anderen so eine Freiwilligkeit war, sozusagen Gesicht und Maske, also diese ganze Problematik lockerer zu handhaben, da zweifle ich eben mit Blick auf den realen Alltag. Das ist mein kleiner Einwand.
Ja, die beste Maske, die wir tragen, ist unser eigenes Gesicht, ist das Bonmot von ich weiß gar nicht mehr wem. Und der Militäradlige, ja, und ein hoher Adliger Kleist, der konnte natürlich aus seiner hochadligen, militäradligen Distanz sehr genau beobachten, was die Paradoxien des Bürgers sind. Wahrscheinlich hatte es, da stimme ich Ihnen zu, lieber Herr Winz, nie so präzise geschildert wie beim Dorfrichter Adam, der über sich selbst zu Gericht sitzt. Und ich denke, genau das, die werden mich doch nicht bei mir verklagen, sagt der Dorfrichter Adam. Aber genau das tun sie. Und über sich selbst zu Gericht sitzen, ist ja das große, große Programm, das schon mit Kant entfaltet wird. Man sitzt über sich selbst als vernünftiges Wesen, das diese und jene Entscheidung mit Gründen treffen kann, zu Gericht. Und dann ist die reine Vernunft die Gerichtsinstanz und die angeklagte Instanz, deren Kapazitäten, deren Kompetenzen untersucht werden. Und das gilt für alle anderen Figuren, die Sie genannt haben, auch.
Wir arbeiten das jetzt einfach mal so peu à peu ab. Also das Schwärmerische, Grüblerische, das Authentische. Und jetzt sind wir endlich bei der Vernunft gelandet. In den Wirtschafts- und Geisteswissenschaften wird immer auf die Rationalität hingewiesen, bis hin zur Konstruktion des Homo economicus, den es in der Reinform ja nicht gibt, aber der dennoch lange das Denken beeinflusste. Wenn der Bürger ein Stück weit ein Produkt seiner Selbstinszenierung ist, wie rational ist er denn noch, Herr Hörisch?
Naja, er ist natürlich derjenige, der kein Homo economicus ist, sondern ein Homunculus economicus ist.
Das klingt aber böse.
Ja, er macht eben auch da die Erfahrung, dass seine Rationalität eine irrationale Relativität ist. Warum? Weil über sich selbst zu Gericht sitzen natürlich ein Skandal ist. Wenn der Richter der Angeklagte ist, dann wird er rauskriegen, dass er Recht hat. Die Kritik der reinen Vernunft entscheidet, dass die reine Vernunft, welche Instanz auch sonst, Recht hat. Das heißt, das Bürgertum legt sich immer auf Rationalität aus. Es ist rational, über Leistungen anerkannt zu werden, als über die Kontingenz der Geburt. Also sitze ich am laufenden Band über mich selbst zu Gericht, gerade weil ich die Freiheiten habe. Und Freiheit ist nicht kostenlos. Ich muss mich rechtfertigen. Ich muss anerkannt werden. Ich muss gerechtfertigt sein. Und das ist natürlich eine latent masochistische Angelegenheit. Deshalb hat ja auch niemand das Bürgertum so scharf kritisiert wie das Bürgertum. Die meisten Bürger kokettieren ja damit, dass sie nicht Mainstream sind, dass sie Außenseiter sind, dass sie Nonkonformisten sind. Und es gibt dann das, was Norbert Beul so schön beschrieben hat, als den Konformismus des Andersseins. Jeder Bürger, der auf sich hält, hat zumindest in der Studienzeit mal den Bohemian gespielt, also den anderen des Bürgers. Also ich würde mal sagen, keine andere Klasse, um mich klassisch-marxistisch auszudrücken, hat so viel masochistische Lust an sich selbst wie das Bürgertum und hat so viele Möglichkeiten, der eigenen Selbstzuschreibung zu entkommen.
Über welchen Bürger reden wir denn jetzt? Über den Bourguignon oder über den Spießbürger, über den Citoyen oder über den Bourgeois, den Bildungsbürger oder den Wirtschaftsbürger? Es gibt ja haufenweise Bürger.
Also ich halte mich schon sozusagen an den Bürger, den es, soweit ich da Zeugnisse finde, im 19. Jahrhundert gab. Vielleicht darf ich mal ein Beispiel nennen, wirklich für die Theatralisierung des bürgerlichen Alltags, auf das wir gestoßen sind bei der Vorbereitung der Ausstellung. Also Düsseldorfer Malkasten ist ja der Künstlerverein im 19. Jahrhundert. Alle Düsseldorfer Künstler, normalerweise alle, die mal irgendwie da an der Akademie waren oder sind, können da Mitglied werden, aber es können auch Nicht-Künstler Mitglied werden, also sprich Bürger. Und jetzt kommt das Interessante. Also warum ich das schon interessant finde, wie die Theatralisierung, also auf vielen Ebenen, auch durchaus spielerisch, wenn man dann weiter im 19. Jahrhundert vorgeht, den bürgerlichen Alltag durchdringt. Diese Maler und Bildhauer sprechen dann mit den Nicht-Künstlern, die nicht Maler und Bildhauer sind, in ihren Vereinszusammenkünften und in ihrem Vereinsleben nicht etwa über Skulptur und Malerei, was man sich ja denken könnte, sondern die führen Festspiele auf. Das heißt also, die gemeinsame Vergnügung ist, die entwerfen Bühnenbilder, also in ganz großem Maßstab, schreiben Stücke, also Bürger und Künstler gemeinsam. Das ist sozusagen das gemeinsame Hobby des Malkastens. Die reden nicht über bildende Kunst, sondern über Dürer in Venedig. Also ganz große Festspiele, die werden dann aufgeführt, ein einziges Mal. Die Sache konsumiert sich sozusagen in diesem Fest und so finden sich einige sehr interessante Theaterspiele auch zu Hause, das Aufführungen, also lebende Bilder, aber auch richtig Aufführungen zu Hause, Szenen, dass sich das gegenseitig vorgespielt wird. Also das ist eine vielschichtige Beziehung. Bewusst, unbewusst kommt das Theater in den bürgerlichen Alltag, auch sehr viele Gemälde. Wir haben in der Ausstellung ein Anselm Feuerbach-Gemälde, Romeo und Julia. Also wie viele Schichten sind das eigentlich? Also wir haben dann sozusagen Shakespeare, aber dann ist gemalt eine Theateraufführung und die ist im Grunde genommen, die Theateraufführung ist ja übersetzt in die weitere Fiktion der Malerei und dann hängt das zu Hause über dem Sofa, was übrigens in dem Fall stimmt. Also wie viele Schichten, um sich das anzueignen und um da hin und her zu springen zwischen den Realitätsebenen und sich vielleicht auch eine gewisse Freiheit, bewusst, unbewusst zu verschaffen, von dem gar nicht so paradoxiefähigen alltäglichen Alltag der Bürger. Ich glaube, die haben da ganz schön gelitten.
Was von diesem Erbe haben wir denn so mitgenommen, Frau Finken?
Also ich würde das vielleicht noch mal zu Anfang doch als eine durchaus konfliktreiche Geschichte zwischen dem Bürgertum und dem Theater ansehen. Als eine nämlich, wenn Sie sich erinnern, Rousseau zum Beispiel, der den Contrat social und damit ja eines der wichtigsten Stücke überhaupt für die bürgerliche Republik geschrieben hat oder für die Republik des Citoyens geschrieben hat. Rousseau verbannt das Theater aus der republikanischen öffentlichen Sphäre und ersetzt, wie das damals immer noch üblich war, die Schauspieler, die eingeschlossen, ausgeschlossen, immer sowas von Prostitution und Prostituierten hatten, setzt er praktisch aus der bürgerlichen Gesellschaft ganz explizit heraus. Und das Theater ist bei Rousseau auch die Anstalt, die die bürgerliche Gesellschaft im Kern korrumpiert. Warum? Weil sie die Leidenschaften auf das Erotische lenkt und eben nicht die Leidenschaften für das Vaterland erwachsen lässt. Also da kann man sagen, ist das Theater, und das war ja immer schon ein langer Vorwurf an das Theater, Medium einer Passion, die so rast und so wütet, dass damit praktisch jeder Gesellschaftsbezug und auch jeder authentische Ich-Bezug zerstört wird. Und ich glaube, das muss man sich als Kernsphäre dieser bürgerlichen Öffentlichkeit auch schon vorstellen, dass das eben auf jeden Fall kein konfliktfreies Verhältnis war und dass die Institution des Theaters problematisch, würde ich sagen, mehr als problematisch war. Voltaire zum Beispiel wollte in Genf ein Theater machen, da hat Rousseau, ich weiß nicht wie viel Seiten Tinte darüber verschwendet, dass das die Republik ruinieren würde und dass das undenkbar wäre und dass das jedes Individuum kaputt machen würde. Dass natürlich die Authentizität dann selbst zu einer Rolle wird, dass der Bürger ohne Theater nicht auskommt, ist wirklich, denke ich, ein zweiter und das ist letzten Endes ein paradoxer Schritt. Und das bürgerliche Trauerspiel, was da alles kam, waren ja Formen, die auch, ja, vielleicht kann man auch sagen, die an eine pädagogische Gattung, nämlich an dem Fürstenspiegel hängen. Der Fürst bekam ja im Theater auch schon seine Tugenden vorgespielt, die er bitte einhalten muss. Und das hat das bürgerliche Theater vielleicht auch gemacht, dass es praktisch Moralvorschläge und Moralindikatoren gab, für, so wie man sich tugendhaft und authentisch und wirklich zu verhalten hat, selbst wenn das nur eine Maske ist. Aber ich glaube wirklich, dass das ein zweiter Reflexionsschritt der Bürgerlichkeit war. Und zum anderen ist es natürlich heute so, da zielt ja Ihre Frage hin aktuell, natürlich ist es heute so, dass wir in der Gesellschaft der ständigen Selbstinszenierung, der ständigen Selbstrepräsentation, der ständigen ständigen Fotografieren, uns darstellen, unser Leben darstellen, dass wir ständig auf der Bühne sind. Und insofern sagen ja auch alle Leute, gibt es diese Privatsphäre eigentlich nicht mehr. Und insofern kann man sagen, ist das Bürgertum vielleicht an der eigenen Paradoxie, die hat sich jetzt so gewendet, dass es de facto wie die aristokratische Gesellschaft eine Gesellschaft ist, in der man ständig auf der Bühne steht und sich ständig inszeniert.
Ja, und natürlich eine Gesellschaft ist, die systematisch auf das setzt, was die Soziologen nennen Second Order Observation. Und auch das ist ja im Theater eingeübt. Wir haben ja das Theater im Theater. Man beobachtet Beobachter beim Beobachten. Etwa eben im Hamlet, nicht wenn.
Oder im SWR2-Forum.
Oder im SWR2-Forum.
Das hatten Sie eingangs gesagt, dass Sie jetzt hier eine Rolle spielen.
Ja.
Jetzt sind wir mal gespannt, wie Sie die jetzt dekonstruieren.
Ich dekonstruiere, die ist ja immer schon dekonstruiert. Man muss sie ja gar nicht extra nochmal mit einer großen intellektuellen Anstrengung dekonstruieren. Hamlet beobachtet ja nicht das Theatergeschehen als solches, sondern er schaut, wie Gertrud, seine Mutter und sein Onkel eben das Theatergeschehen beobachten. Also er macht eben Beobachtung zweiter Ordnung. Dasselbe haben wir dann ja eben im Sommernachtstraum.
Aber ist doch so witzig, aber Hamlet ist doch kein Bürger. Hamlet ist sich jetzt nicht sicher, ob er Königssohn ist oder ob vielleicht sein Onkel sein Vater ist und was das jetzt eigentlich mit der Erbfolge auf sich hat. Ich meine, das ist doch das aristokratische Problem par excellence, was Hamlet hat.
Hamlet ist kein Bürger, aber Shakespeare ist ein Bürger, der den Adel Hamlet in einer tiefen Krise erwischt und Hamlet merkt, ich muss eben auf Second Order Observation umschalten, also das machen, was eigentlich Bürger machen. Genau das macht dann ja wiederum Wilhelm Meister, der ja keine andere Rolle als die von Hamlet spielt. Also auch im Wilhelm Meister Roman haben wir ja eine andere Gattung, eben das Theater als Leitmotiv mit drin. Im Sommernachtstraum haben wir das natürlich bei Faust. Also ich würde mal sagen, wenn man einen intellektuellen Grundgestus des Bürgertums explizit machen will, dann wäre es eben genau dieses zu sagen, ich beobachte Beobachtungen. Ich bringe eine neue Reflexionsstufe rein. Und das ist natürlich dann, denke ich, der Übertritt zu dem, wonach Sie fragten, Herr Ihm. Was ist sozusagen mit dem Bürgertum unter anderen medialen Rahmenbedingungen, wenn nicht mehr das Theater das ausschlaggebende Leitmedium ist, sondern eben etwa das Internet? Und da, denke ich, haben wir eine Asymmetrierung gehabt. Es gab privilegierte Beobachter, es gab Letztbeobachter, der liebe Gott war der Letztbeobachter oder dem Kaiser wird alles zugetragen und dergleichen mehr. Das wäre grosso modo, um zu pointieren, ein feudales Beobachtungssystem. Wir haben dann die Aufknackung dieser asymmetrischen Beobachtungsprivilegien im Bürgertum. Und wir haben natürlich dann die Symmetrisierung aller Beobachtungen. Jeder darf, negativ ausgedrückt, ungestraft mitreden. Man muss nicht die Schwelle einer Einladung zu einer Forum 2, SWR2-Diskussion überschritten haben, um das Maul aufmachen zu dürfen. Jeder darf in die Tasten hauen, jeder darf Fotos reinstellen und so weiter. Jeder darf jeden kritisieren. Das ist sozusagen die Universalisierung des Bürgertums, zugleich aber möglicherweise auch sein Kollaps, weil alle Hierarchien, die es ja im Bürgertum gibt, Kleinbürgertum, Großbürgertum, Bildungsbürgertum, Besitzbürgertum und so weiter wegfallen. Also wir haben den großen, großen Preis, dass das Rauschen, dass der Noise zunimmt und die ordentliche Second-Order-Observation eben umkippt in eine wilde, wechselseitige Beobachtung, die keine erkennbaren Strukturen mehr offeriert.
Der Bürger ist in Unordnung geraten.
Er ist absolut in Unordnung geraten. Er ist verludert, er ist nicht mehr selbstbewusst, er entschuldigt sich am laufenden Band, bis hin zu den Paradoxien, dass er ein schlechtes Gewissen hat, weil er ein alter, weißer Mann ist und sich gar nicht mehr traut zu sagen, dass das der eigentliche Rassismus ist, Leute als alten, weißen Mann zu kennzeichnen. Alt ist eine biologische Eigenschaft, weiß auch. Der einzige Rassismus, der unter spätbürgerlichen oder postbürgerlichen Umständen noch akzeptiert wird, ist der Rassismus gegen den alten, weißen Mann. Das sind dann so die Paradoxien, in die sich der Emanzipierte, der politisch Korrekte, der alle Diskussionsverhältnisse symmetrisierende Bürger verwickelt hat. Das ist der Preis, den er zahlen muss.
Frau Finken, was halten Sie von alten weißen Männern? Nur eine kleine Frage am Rande.
Also ich finde das ganz lustig. Komischerweise komme ich da auch da wieder auf Rousseau. Nämlich Rousseau sagt ja, die Frau, also der Gott sei Dank hat Rousseau ja einen der großen Vorteile, dass er praktisch den Bürger nach Bürgerin und Bürger aufteilt. Also die weibliche und die männliche Rolle einzeln bespricht. Und er beschreibt, wie der Mann Mann werden muss. Und das ist ein langer Prozess, der ist mit unheimlich viel Theaterspielen verbunden. Das muss dem Mann aber unbewusst bleiben, weil er das eigentlich authentische Selbst sein soll. Die Frau hingegen hat kein eigentlich authentisches Selbst und muss dem Mann eigentlich ermöglichen, dadurch, dass sie besonders geschickt spielt. Also da haben wir wirklich eine Second-Order-Observation, aber einzig und allein beim weiblichen Geschlecht und muss dem Mann sozusagen diese Authentizität vorspielen, damit der Arme denn wirklich ganz bei sich authentisch und so sein kann. Und ich würde schon sagen, und da würde ich dem Bürger auch nicht diese hohe intellektuelle Reflexion zugestehen, ich denke schon, dass der weiße alte Mann, auch der weiße junge Mann, also das Genie und diese Rolle des Mannes, der im Vollbesitz seiner Selbstreflexion ist, eine Second Order Observation und so ist, dass der sich selber eigentlich diese Geschlechterverhältnisse auf so einem, dumm will ich jetzt nicht sagen, aber auf so eine hässliche und auch auf so eine unironische Weise für sich selbst ausgenutzt hat oder ausgespielt hat, wenn man bei dem Rollenbegriff bleibt, dass er sich jetzt eigentlich nicht wundern darf, wenn das irgendwie auf ihn zurückfällt, wobei der Begriff in sich selbst natürlich nicht sehr schön ist. Da bin ich mit Ihnen einig, Herr Hörisch, aber ich würde sagen, die Aggression dagegen ist doch irgendwie zu verstehen, wenn man sich diese Idolatrie dieser bürgerlichen Genierolle und der authentischen Männlichkeit und so mal anguckt. Ja, und auch die Aggression, mit der das betrieben worden ist. Also insofern kann ich das schon ein bisschen verstehen, dass das irgendwie zurückschlägt.
Ja, ich hoffe, es schlägt auf eine ironische Art und Weise zurück. Der alte weiße Mann kann ja super korrekt sein und sich so höflich benehmen. Da importiert der Bürger ja aus dem adeligen Hofleben die Kategorie der Höflichkeit, der Freundlichkeit. Wenn er sagt, lasst uns doch jetzt ganz besonders korrekt sein und unsere alten bürgerlichen Tugenden ausspielen, indem wir nicht mehr von Oberbürgermeisterin sprechen, sondern von Oberbürgerinnen und Bürgermeisterin. Und wenn man super korrekt sein will, ist man dann als alter weißer Mann auch so sensibel, dass man sagt, warum eigentlich Ober, ich möchte zahlen. Warum muss Ober immer männlich sein? Nennen wir doch die Oberin, Bürgerinnen und Bürgermeisterin. Ebenso wie ich es gerade bezeichnet habe, die über den Bürgerinnen und Bürgersteig zum Rednerinnen und Rednerpult geht oder auch zum redenden Pult geht, damit es dann eben genderneutral ist.
Dann also ich noch will die nur Sternchen sagen, rein.
Dass die Spätfigur des selbstkritischen alten Überblick. Weißen Mannes, also der alte weiße Bürgermann, der stellt einigermaßen irritiert fest, wie viele seiner ursprünglichen Tugenden eben auf eine ganz seltsame Art und Weise in Rauschen, in einer wirklich idiotischen Form von Radikalität untergehen und damit natürlich ihre Impulse verraten.
Aber Herr Hörisch, jetzt muss ich mich doch fragen, sprechen Sie in einer Rolle oder sprechen Sie jetzt ganz authentisch?
Das würde ich auch gerne
ganz
wissen,
authentisch. Ja. Eine.
Ich kann mir nie so Sie, genau Sie, wissen.
Sie uns, und die Rolle kennen Sie alle, sie ist sehr originär. Es ist die des Agent Provocateur. Die gehört natürlich mit zum Bürger.
Uraufklärerisch authentisch zu uns gesprochen.
Auf jeden Fall sprechen jetzt gerade alle durcheinander und das ist ja auch ganz interessant. Ich bin eigentlich mit so einem Arbeitsgedanken hier reingegangen, der lautete relativ simpel, relativ naiv. Okay, da kommt jetzt der Bürger im 19. Jahrhundert endlich so richtig auf die Bühne. Er weiß noch nicht so richtig, wer er ist, also fängt er an, etwas zu spielen. Das ist ja naheliegend, irgendwas muss man ja darstellen. Und so peu à peu erlernt er dann, richtig Bürger zu sein. Aber das Gegenteil scheint ja gerade der Fall zu sein. Der Bürger löst sich auf in tausenderlei Codes, in tausenderlei Rollen, in tausenderlei Alternativen. Am Ende haben wir jetzt alle gerade durcheinander geredet. Brauchen wir ein neues Bürgerbild oder ist der Bürger am Ende?
Was natürlich einerseits wirklich ein großes Interesse für mich ist, ist, wie aktuell das 19. Jahrhundert ist. Und andererseits, ehrlich gesagt, Herr Hörisch, ich kann das schon nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Das ganze Desaster fängt natürlich tatsächlich viel früher an und es geht natürlich noch wesentlich vor das 19. Jahrhundert zurück. Trotzdem versuche ich jetzt mit der etwas uneleganten Kurve auf Friedrich Nietzsche zu kommen, der sich ja des Topos Talent und Charakter, Maske und Gesicht öfters bedient und in der Morgenröte gerade mit Blick auf die Schauspieler eigenartig sagt, vergessen wir doch nie, dass der Schauspieler eben ein idealer Affe ist und so sehr Affe, dass er an das Wesen und das Wesentliche gar nicht zu glauben vermag. Alles wird im Spiel, Ton, Gebärde, Bühne, Kulisse und Publikum. Also vorher geht's drum, ob ein Schauspieler tatsächlich historische Größe verkörpern kann. Und weil er ein idealer Affe ist, so Nietzsche, geht das natürlich nicht. Nur geht's dann ein paar Aphorismen später weiter, dass diese zerlegende Analyse, die gegen den Schauspieler gerichtet ist, sich relativ bald sozusagen auch anwenden lässt auf Alltagserfahrungen, die der Bürger Nietzsche in seinem Alltag macht, dass er nämlich selber auch Schauspieler ist und überlegt, warum das so ist, dass man zu sich selber sagt, was ich einmal gesagt habe, das tue ich. Diese Denkweise gilt als charaktervoll. Wie viele Handlungen werden getan, nicht weil sie als die vernünftigsten ausgewählt worden sind, sondern weil sie, als sie uns einfielen, auf irgendwelche Weise unsere Ehrsucht und Eitelkeit gereizt haben, sodass wir dabei verbleiben und sie blindlings durchsetzen. Also da hat man jetzt den Schritt, also eine ganz giftige Metapher, Schauspieler ist ein Affe. Der nächste Schritt ist, und ich bin auch einer. Also was jetzt, Schauspieler oder Affe? Also da beginnt es natürlich, dass Selbsterkenntnis sehr, sehr desillusionierend sein kann. Wobei, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hörisch, haben Sie jetzt bezogen aufs Internet nicht mehr auf von Selbsterkenntnis, sondern von wild gewordener Hyper-Selbstreflexivität gesprochen, oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, es kam mir schon in der Tat darauf an, zu sagen, Symmetrisierungen von Kritikverhältnissen, nicht nur der Papst darf mich kritisieren als dekadenten, nichtgläubigen Menschen, sondern ich darf auch den Papst kritisieren, ist ein unglaublicher bürgerlicher Emanzipationsgewinn. Das meinte ich mit Symmetrisierung der Politikverhältnisse und der Kritikverhältnisse. Politisch gesehen sind alle mit gleichem Wahlrecht versehen. Das sind ja, wir wollen es nicht ganz vergessen, Emanzipationsfortschritte, die gewaltig sind. Aber mich interessieren eben besonders die paradoxen Figuren, die dabei rausspringen können. Und wenn Sie gerade ausführlich Nietzsche zitiert hatten, dann ist ja das entscheidende Argument von Nietzsche gar nicht mal so schrecklich originell. Er sagt, man ist wirklich nur dann ein intelligenter Kopf, auf den zu hören sich lohnt, wenn man brillant ist, wenn man großartig formulieren kann, wenn man freche Einsichten hat und dergleichen mehr. Und unter diesem Leistungsdruck steht der Bürger natürlich am laufenden Band. Genau. Der Adlige kann noch so dekadent sein, wie er will. Der Papst kann noch so senil und dement sein, wie er will. Er ist und bleibt der Adlige, er ist und bleibt der Papst. Und auch das arme Proletarierschwein, das da am Band steht, hat nicht viele Möglichkeiten, diesem seinen Schicksal zu entkommen.
Aber ich frage mich wirklich, ob das stimmt, Herr Hörisch. Nee, das ist, ja, das kann ja sein. Aber ich meine, der Adlige und der Papst haben natürlich einen Amtskörper und einen sterblichen Körper sozusagen.
Das heißt, two buddies, ja.
Ja, genau, die sind gar nicht mit sich identisch. Und das ist irgendwie eine, ich finde, das ist eine dieser giftigen Ekelhaftigkeiten des Bürgertums, um auf dieses Wort zurückzukommen, dass sie das dem Adel immer unterstellen. Und der Adel oder auch der Klerus, natürlich repräsentieren die in ihrer Ordnung eine gottgewollte Ordnung. Aber das ist ja nicht ihre Ordnung, die sie repräsentieren, sondern das ist eine fremde Ordnung, die sie in gewisser Weise verkörpern. Aber sie verkörpern sie natürlich immer auch als Fremde. Also
absolut
als
einverstanden.
Eine,
aber das heißt, der Bürger muss ja im eigenen Namen sprechen, nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Aber das ist eben die groteske
Familie,
Anmaßung des Bürgers. Und Gott sei Dank muss er daran leiden.
Also
ich finde die einfach fürchterlich. Und ich sage, alles Leid und aller Masochismus, der ist ihm tut ihm gerade recht, ja, weil er einfach diese groteske Anmaßung dieser Selbstbehauptung, Selbstbestimmung, selbst, also Herr im eigenen Haus zu sein, und Gott sei Dank hagelt es auf ihn nieder und er muss dann das Theater auf sich nehmen. Er muss praktisch diesen Zwiespalt und diese Spaltung in sich selbst einführen, die er den anderen im Namen einer autochthonen Vollkommenheit da abgesprochen hat, und jetzt kriegt er das rein. Und ich finde, dadurch ist die Theatermetapher gerade so interessant, ja, weil da das Scheitern des bürgerlichen Individuums in einer Groteskheit vorgeführt wird, die ich ihm wirklich gönne.
Frau Finken, ganz kurz, können wir das irgendwie ein bisschen perspektivisch fortführen, vielleicht sogar ins Heute hinein? Was machen wir denn jetzt mit dem Bürger, nachdem wir ihm dermaßen jetzt die Federn gezupft haben? Was bleibt denn von ihm noch übrig? Wir haben immer noch die Bürgergesellschaft. Wir haben den Wahlbürger. Das Wort Bürger ist ausgesprochen positiv konnotiert, nach dem, was man jetzt hier gehört hat, vielleicht vollkommen zu Unrecht. Aber wie gehen wir denn jetzt mit ihm weiter um? Oder lassen wir das Modell einfach mal fallen?
Ich bin für fallen lassen.
Und dann, was machen wir dann?
Ich weiß schon. Ja, also, oder sagen wir es mal so, also ich fände, also es ist ja auch ganz gut, wir haben ja am Anfang schon Freud angesprochen, man kann sagen, es hat dämmert uns ja, dass wir nicht Herr im eigenen Hause sind, und uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als uns diesem Verlust von Selbstbestimmung und dieser ganzen Sache, dieser ganzen Selbstgroteskerie, uns darin jetzt gespalten und da auch unterworfen zu sehen, durchaus Kräften, die wir nicht kontrollieren können. Und insofern hat sich das ja im Prinzip durch die Psychoanalyse ein bisschen selbst aufgelöst, und das Bürgerliche ist gespalten und der Subjektbegriff ist ja auch ein bisschen vom Tisch. Und vielleicht müssen wir einfach jetzt lernen, damit etwas schöner und höflicher zu leben.
Wenn ich Sie jetzt ansprechen würde, direkt ins Gesicht, und sage, Frau Finken, Sie sind eine Bürgerin, dann würden Sie widersprechen und sagen, nein, bin ich nicht, ich bin...
Das ist gemein, oder? Ich bin vielleicht eine Bourgeoise.
Ah, okay.
C'est très différent.
Okay.
Also ich halte dagegen, ich bin stolz, ein Bürger zu sein und würde sagen, wenn wir mit Freud davon ausgehen, was sehr große Plausibilität für sich hat, dass wir nicht Herr oder politisch korrekt Herrin im eigenen Hause sind, dann sollten wir zumindest so tun, als sei das der Fall. Wollen wir denn dem lieben Gott, wollen wir den transsubjektiven Mächten, wollen wir denn der Arbeiterklasse, wollen wir denn der alten adeligen Genealogie das Recht einräumen, Herr oder Herrin im eigenen Haus zu sein? Wir müssen gerade deshalb weiter schauspielen und so tun, als seien wir Herren im eigenen Haus, weil wir für uns verantwortlich sind. Ich kann mich damit nicht rausreden. Es war der Föhn oder das waren meine Hormone oder das waren meine Impulse und dergleichen mehr. All das macht der Fall sein. Aber der Bürger muss sich diese Selbstverantwortung zuschreiben. Das tut keine andere soziale Schicht in dem Maße, wie der Bürger es macht. Was der an Blödsinn anstellt, dafür ist er verantwortlich. Und wenn er Donald Trump wählt, dann sagt er nicht, ich folge irgendeinem soziologischen oder medialen Trend oder dem Trend des Internetzeitalters. Nein, du hast das Kreuz dort und dort gemacht. Dafür kann ich dich zur Rede stellen und zur Rechenschaft bringen. Und das ist, glaube ich, das eigentümliche Pathos des Bürgertums. Und ich wäre da völlig, ja, retrograd in dem Sinne, dass ich sagen würde, es wäre sehr gut, wenn das Bürgertum sich dieser seiner Tugend zu erinnern. Und diese Tugend, ich wiederhole es, wäre so zu tun, als wäre man Herr im eigenen Haus und als wäre man verantwortlich für das, was man tut.
Aber denn finden Sie das nicht von einer traurigen Selbstgerechtigkeit? Das ist doch eine traurige Selbstgerechtigkeit.
Naja, man kann es ja auch einfach tatsächlich mal als historischen Prozess beobachten. Also das bisschen, was ich jetzt über das 19. Jahrhundert gelernt habe, ist, der Bürger lernt vom Schauspieler. Und es kommt zu einer Versöhnung nach und nach von Maske und Gesicht. Also wirklich die unwahre Maske angeblich, was ja eher eine 19. Jahrhundert-Metapher ist als vorher, die unwahre Maske und das wahre Gesicht. Also der Bürger lernt, Regisseur und Schauspieler seiner selbst zu sein. Und darin steht, also in seiner erlernten und angenommenen Selbstentzweihung, da kann er sich, ob das authentisch ist, keine Ahnung, aber als sich selbst fühlen. Das ist doch ein Riesenschritt. Also die Theatralisierung hat eigentlich dem Bürger doch eigentlich gut getan. Und ich würde auch sagen, die gibt es noch.
Das heißt, aus dem Dilemma, sich mal für das Gesicht und mal für die Maske zu entscheiden und möglicherweise auch manchmal für beides, aus dem kommen wir nicht mehr raus. Wichtig ist dann wahrscheinlich, dass wir immer wissen, wann befinde ich mich in einer Situation, die ist Schein und wann ist es Sein.
Nee, ohne Schein kein Sein.
Es ist tatsächlich so,
dass es durch den Schein hindurch.
Der Schein ist, nicht? So wie es ja doch Traum und Wirklichkeit ist doch eine sehr hilflose Opposition. Alles spricht ja dafür, dass wir wirklich träumen. Die Fata Morgana ist tatsächlich eine Fata Morgana. Das Tolle am Schein ist ja, dass es ihn gibt, dass es ihn wirklich gibt. Und ich denke, dass wir dann gerade im Zeitalter, wo man über Fake News und dergleichen diskutiert, diese simple Unterscheidung in all ihrer Wirkungsmacht nicht unterschätzen sollte. Der Bürger ist realistisch, auch als Homo Ökonomikus, als einer, der rational argumentiert, lässt er sich bestimmte Figuren einfach nicht nehmen und sagt, Leute, bleibt auf dem Teppich, lasst euch nicht einreden, dass alles Projektion ist, dass alles nur ein Traum ist, dass alles nur eine Phantasmagorie ist. Diese Phantasmagorien, diese Ideologien, diese Logik der falschen Bilder gibt es wirklich. Und an dem Pathos festzuhalten, ich finde raus, was die Welt im Innersten zusammenhält und was wirklich der Fall gewesen ist, das macht das eigentümliche Pathos des Bürgertums aus, das in der Tat an alten weißen Mann gebunden ist, sehr häufig auch an kluge weiße Frauen, die auch noch Sophie La Roche oder was weiß ich nicht was heißen, die sich eben dieses Recht nicht nehmen lassen, sich ein X für ein U vormachen zu lassen. Wir sind im Zeitalter der Aufklärung und der Rationalität und meine große Befürchtung ist, dass mit dem Fake-Zeitalter eben auch derjenige, der das Gegenbild zum Fake-Zeitalter geprägt hat. Ich, Max Weber, finde raus, was wirklich der Fall ist. Ich, Marx, ich, Freud und so weiter. Lauter große alte weiße Männer und Frauen, die finden raus, was wirklich der Fall ist und sorgen für Aufklärung. Und dieses Programm der Aufklärung zur Disposition zu stellen, fahrlässig, ich kann Sie da bloß missverstanden haben, liebe Frau Finken, hielte ich für ein riesengroßes Problem.
Also ich finde es ganz schön, wenn wir von der bürgerlichen Selbstgerechtigkeit etwas absehen und mehr auf das Moment der Selbstentzweihung, des Selbstzweifels, der Spalte im Individuum kommen und der auch des sich selbst Fremdseins. Das finde ich eine interessantere Perspektive. Jean Nôtre hat das Rimbaud eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht.
Ja, das ist die klassische Schauspielerkompetenz, ich und ein anderer zugleich auf der Bühne. Das hätten die Bürger am besten mal sehr früh gelernt. alltagspraktisch.
Und dies als kleinen Ratschlag zum Ende dieses SWR2-Forums zum Thema Alles nur Theater, wie aus dem Untertan der Bürger wurde, mit Matthias Winzen, Kunsthistoriker und Leiter des Museums für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts in Baden-Baden, mit Professor Jochen Hörisch, Medienwissenschaftler in Mannheim, und Professorin Barbara Finken. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität München. Vielen Dank Ihnen dreien für diese Diskussion. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.